ist der astrologische Podcast. Astropod.
Freitag, Folge 126. Hier ist der Astropod mit Alexander von Schlieffen.
Und Kati Kleff.
Und ihr lieben Menschen, ihr müsst jetzt sehr, sehr stark sein. Denn das ist die letzte Folge vom Astropod. Aber vor der Sommerpause.
Uff.
Oh, wir nehmen uns eine kleine kreative Auszeit. Weißt du schon, was du vorhast in den nächsten Wochen? So ohne mich wird's bestimmt fad.
Also von der Tatsache abgesehen, dass ich mich zu Tode langweilen werde, habe ich mir vorgenommen, um in der Langeweile nicht zu ertrinken, eine Ausstellung vorzubereiten, die im Oktober in Hamburg stattfinden soll.
Toll.
Und dafür braucht man Langeweile und den Rücken frei, terminlich gesehen.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Damit nichts dazwischen kommt und keine Ablenkung, und in sowas muss man richtig eintauchen können. Und dann auch das Gefühl haben, also ich brauche in diesen Dingen das Gefühl, dass ich Zeit habe und nicht nachdenken muss, wie viele Tage ich noch habe.
Und auch du hast dir ja mal eine kleine Auszeit verdient, gell? Das möchte man ja auch mal an der Stelle erwähnen.
Könnte man so sagen, ja.
Fleißiger Bienerich.
Und du? Wie wirst du die tödliche Langeweile überbrücken?
Also ich werde dich natürlich auch schmerzlich vermissen und alle Menschen, die uns jede Woche so wunderbare Nachrichten schreiben hier vom Astropod auf Instagram. Und ich werde einfach weitermachen wie bisher. Ich bin aber momentan sowieso in einem, habe ich gestern gefunden den Ausdruck, in einem wirklich totalen Wachstumsfieber. Und ehrlich gesagt bin ich sehr gespannt auf deine Prognose für die nächsten 7 Tage aus astrologischer Sicht, weil ich kenne mich so gar nicht. Muss dazu aber sagen, dass ich wieder sehr in die Meditation eingestiegen bin, seit gut 3 Wochen. Ich hatte es ja schon mal hier erwähnt, ich bin Anfang August bei Joe Dispenza in Basel und war total überrascht, wie viel Rückmeldung ich mittlerweile aus den verschiedensten Ecken bekommen habe, weil wir darüber gesprochen haben hier, von Menschen, die auch bei Joe Dispenza sind in Basel Anfang August. Und ich bin im Wachstumsfieber. Also alles das, was mir in den letzten 8 Monaten so wahnsinnig schwer gefallen ist, das kommt jetzt rausgeschossen aus allen Poren und das genieße ich total. Im Grunde genommen bin ich momentan dabei, fast ein neues Leben zu kreieren und zu gestalten. Und dafür werde ich auch den August nutzen.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Damit hast du eigentlich schon fast den kompletten Inhalt dieser Astropod-Folge vorweggenommen.
Das war's für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart.
Und wir wünschen euch einen long, hot summer.
Nein, das konnte ich nicht wissen. Wirklich, das ist ja echt cool. Dann schieß mal los, komm.
Ich schieß direkt los, nämlich das Thema Fieber.
Oh.
Du hast Entwicklungsfieber.
Wachstumsfieber.
Genau, das ist aber auch Entwicklungsfieber. Mhm. Also Wachstum, Entwicklung hängen ja irgendwie miteinander zusammen. Mhm. Und wir haben in dieser Woche, das hat im Grunde genommen schon so ein bisschen am 26. Juli angefangen, aber am Sonntag, am Montag und am Dienstag und auch nochmal am Mittwoch, eine Aufeinanderfolge von Konstellationen, die ich aber zusammenfassen möchte, weil es eine der 3 wichtigsten Konstellationen des Jahres 2022 ist. Und das ist eine Konstellation der Uranus, der ja der Epochenwandel-Gestaltungsheld und Herrscher ist, weil der ja das Zeichen Wassermann beherrscht, astrologisch gesehen, und bestimmt praktisch die Geschicke dieses Epochenwandels. Und gleichzeitig ist es ja auch der Übergang in das sogenannte Wassermann-Zeitalter. Und der Uranus symbolisiert den Gestaltwandel, die Veränderung, die Mutation, also eine Entwicklung, hin in eine Richtung, die einen aus dem Alten an einem bestimmten Punkt sogar fast entwurzeln kann, damit wirklich etwas Neues entsteht. Das ist auch so wie manchmal, dass man eine Pause braucht von Dingen, um das, womit man sich beschäftigt, komplett frisch neu aufzuladen, um neue Ansatzpunkte, neue kreative Punkte, aber auch vielleicht gewisse Aspekte der Selbstneudefinition mit ins Spiel zu bringen. Und dieser Uranus im Zeichen Stier bringt ja das Hauptthema der Epoche mit rein, nämlich unseren Umgang mit dem Planeten Erde, weshalb ja auch der Pilz so wichtig ist, weil Erde, das Zeichen Stier ist ein Erdzeichen und symbolisiert die Substanz von Mutter Erde. Das heißt, das Zeichen Stier bezieht sich auf die Energie in der Erde, also auf die Energieressourcen, auf die Substanz und die Qualität der Erde und natürlich auch auf die Art von Nahrung, die wir zu uns nehmen. Und der Uranus trifft auf den Drachenkopf, also ist es ein absoluter Entwicklungsbeschleunigungsprozess, der dadurch stattfindet. Ein ganz notwendiger, man könnte sogar fast so ein bisschen pathetisch sagen, es steht ein Quantensprung in das Luftzeitalter an in dieser Zeit.
Yes!
Und das ist eine fette Konstellation, die den ganzen Sommer über wirken wird. Noch viel länger darüber hinaus. Es ist ein Umschwung. Also eine umschwungbewirkende Konstellation, wo es aber auch um den Kern der neuen Epoche geht und für jeden Einzelnen auch darum geht, einen Sprung machen zu können. Aber jetzt kommt das Fieber.
Ich wusste unter jedem Dach ein Ach, jetzt kommt irgendwas. Wir müssen auf irgendwas Acht geben, dass wir uns nicht mit Fieber infizieren.
Naja, Fieber ist ja auch eine Stärkung der Abwehrkräfte.
Bei
Kindern weiß man ja auch, dass das gar nicht immer so ungesund ist, sondern dass es die Abwehrkräfte stärkt. Mhm. Und dass, wenn jemand fiebert, dann das auch bedeutet, das sind die inneren Körperkampftruppen sind aktiv. Mhm. Und der Kampfplanet Mars überläuft am Dienstag diese Konstellation. Und das ist eine Entfachung eines Fiebers, kann man sagen. Es ist wie ein Blitzschlag. Man kann auch davon ausgehen, dass es blitzschlagartige Einsichten und Erkenntnisse geben kann. Und es ist wahnsinnig wichtig zu schauen, was passiert während dieser Konstellation, was passiert gegenwärtig. Und wenn wir sagen, okay, was ist gerade los? Wir haben eine Energiekrise. Wir haben eine Energiekrise, die auch eine Konsequenz der Klimakrise ist. Wir haben, und das finde ich ein ziemlich heftiges Bild, Waldbrände überall. Das heißt, dieses Mars-Uranus ist schon da, das brennt schon. Es sind alles Konsequenzen unseres Verhaltens. Wir haben einen Getreidekrieg. Wir haben das Thema einer temporären Rückbewegung in fossile Energien oder hin direkt in die neuen hinein. Das wird dadurch ja auch in Bewegung gebracht. Mhm. Wir haben unfassbare Wertekämpfe in der Welt.
Aufstände der Landwirtschaft weltweit.
Aufstände der Landwirtschaft, und Landwirtschaft wird dem Stier auch zugeordnet, weil es ist ja das Land der Acker. Was für eine Substanz hat der Acker? Wir haben eine dramatische Entwicklung der Demokratiefeindlichkeit in den Vereinigten Staaten, oder sagen wir mal so, die gipfelt gerade in ihrem Höhepunkt. Also das ist eine richtige Wertefinsternis, die sich dort abzeichnet. Wir haben in Italien auch nicht unkritische Bewegungen. Also das kann man alles in dieses Thema mit reinnehmen. Und so kann sich jeder Einzelne fragen, was passiert gerade bei mir? Wo brennt es? Auch im positiven Sinne, auch im Sinne der Leidenschaft. Wo stoßen sich neue Türen auf? Weil dieser Uranus-Transit stimuliert das Neue. Also das heißt, man muss eben nicht unbedingt vor dieser Konstellation Angst haben. Natürlich wird die auch Dinge in der Welt zeitigen, oder es werden durch diese Konstellation Dinge zum Ausbruch kommen, die rasante Warnsignale sind, sich den wesentlichen Themen endlich zuzuwenden und diese Nebenschauplätze sein zu lassen. Weil wenn es der Erde irgendwann egal ist, was wir machen, dann werden wir vielleicht den Hochmut, den wir haben, und die Demut vor dem Planeten, auf dem wir leben, langsam wiedergewinnen. Aber jeder Einzelne kann sich auch fragen, wo kippt gerade bei mir was im Leben? In welchem Bereich halte ich an alten Sicherheiten fest, mit denen ich mich gar nicht wohlfühle, die mir aber vertraut sind. Und man darf nicht vergessen, dass das Zeichen Stier, was ich in meinem astrologischen Unterricht auch manchmal gerne stur nenne, irrsinnig wandlungsresistent ist. Mhm. Das heißt also, der Stier, der geht nicht freudig an die Front und sagt, yippie, wir machen alles neu, sondern der wartet ab, bis er aus dem Hof, vom Hof vertrieben wird. Das ist ein Aussitzer. Der sitzt so lange aus, bis der Schimmelpilz von den Wänden runterkracht. Mhm. Und somit kann man natürlich sagen, dass unter dieser Uranus im Stier-Konstellation ganz viele konstruktive Wandlungsprozesse trotzdem eine gewisse Zähigkeit haben können.
Ich habe eine Frage.
Ich bitte um eine Frage.
Ich gebe dir recht, dass gerade sehr fragwürdige Werte in die Sichtbarkeit kommen. Man wartet ja tagtäglich auf den nächsten großen Staatsmann, der zurücktritt. Ich beobachte und empfinde aber in meiner Blase, muss ich jetzt natürlich dazu sagen, wir leben ja alle nur in unserer eigenen Blase, gleichzeitig etwas ganz anderes. Und was du gesagt hast mit dem Werteverfall, ja, da verfallen Werte. Also irgendwie kollabiert ja nun gerade dieses System, damit etwas Neues entstehen kann. So ist das nun mal, wenn etwas Neues entstehen soll, muss ja auch erstmal etwas Altes gehen. Aber ich beobachte eher in meiner Blase und in meinem Umfeld, dass Menschen sich auf ihre Werte zurückbesinnen und teilweise einfach von der Politik, ich sag's jetzt mal einfach, wie ich es empfinde, die Schnauze voll haben und sich dagegen äußern und auflehnen. Und ich finde das nicht nur negativ. Also ich sehe da nicht nur einen Angriff auf die Demokratie, sondern auch das Bemühen, vielleicht wieder eine echte Demokratie zu erschaffen, die wir vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen verloren haben.
Da bin ich völlig bei dir. Ich sprach ja über das große Szenario. Und auf dem großen Szenario der Politik in der Welt ist es momentan ziemlich rustikal.
Oh ja.
Und genau das weckt ja eine apathische Betäubtheit, die die Konsequenz dieses PR-Zeitalters ist, wo es um ein Vermarktungsoptimieren und Vermarktungsfunktionieren um jeden Preis ging. Und was sicherlich nicht unwesentlich zu einer Apathie und zu einem Abgestumpftsein gegenüber der Differenziertheit, der Vielfalt und vor allen Dingen dem Wert des Pluralismus mit sich oder nach sich gezogen hat. Und das ist wie so ein Durchschütteln, ist ja wie ein Schock, der da teilweise passiert, wenn man sich überlegt, was für Figuren an bestimmten Positionen an der sogenannten Macht sitzen, die gar nicht kompatibel sind mit dem, was man vielleicht vor Jahrzehnten für selbstverständlich hielt. Aber dass das natürlich so in seiner derben Art die Individuen auf den Plan ruft, das ist ja letztendlich die Funktion einer solchen Konstellation. Und daher ist es ganz wichtig, dass man sagen kann, dass wirklich jeder Einzelne in diesem Monat August eine unglaubliche Chance hat, einen gigantischen Sprung nach vorne zu machen. Dieser Sprung ist aber gekoppelt an das Loslassen von etwas, was in der Vergangenheit Sicherheit geboten hat. Und dann kann es wirklich einen Durchbruch bringen. Und das kann auch Anfang der Woche oder noch in den nächsten zwei Wochen, weil das einem, dem Wesen von Mars Uranus entspricht, wie eine blitzartige Erkenntnis sein. Und ich habe mir überlegt, für die Sommerfolge das mal etwas detaillierter für alle Zuhörer im Einzelnen zu besprechen. Ich bin nicht so ein Freund von dieser Sonnenzeichen-Astrologie. Das liegt daran, weil die Sonnenzeichen-Astrologie, also wir sagen, du bist Skorpion, ich bin Schimpanse, der Nächste ist Löwe, der Übernächste ist Ochse, dann sagt das nur etwas darüber aus, wie wir uns verhalten. Mhm. Aber es sagt nichts über unser Lebensthema aus. Und das Lebensthema wird durch die Uhrzeit der Geburt festgestellt und dadurch ergibt sich der sogenannte Aszendent. Und der Aszendent ist die individuelle Lebensaufgabe. Und das heißt, man kann sagen, die individuelle Lebensaufgabe ist wichtiger und die Sonne ist die Art und Weise, wie diese Aufgabe umgesetzt wird. Und ich habe das in der letzten Zeit immer wieder erlebt, weil ich auch wieder mal zu Astro-Quickies eingeladen war und das auch immer wieder weitergeht. Die Leute wissen alle ganz selbstverständlich mittlerweile ihre Geburtszeit, die wissen ihren Aszendenten, viele wissen sogar ihr Mondzeichen. Das finde ich natürlich eine ganz schöne Entwicklung oder eine schöne Wahrnehmung. Und deswegen habe ich mir gesagt, wir deklinieren einmal für alle 12 Aszendenten durch, in welchem Haus, sprich auf welchen Lebensbereich sich diese krasse Konstellation von Anfang August beziehen kann. Was hältst du davon?
Das finde ich super. Wann machen wir das?
Ich würde das, wenn du nicht abgeneigt wärst, jetzt machen.
Hau raus.
Und ich würde anfangen mit dem Aszendenten im Zeichen Stier. Ich muss allerdings einen kleinen Vorbehalt natürlich machen, weil selbst bei den Aszendenten gibt es noch Schwankungen. Das heißt, es kann auch unter Umständen die Konstellation immer so ein bisschen in das nächste Haus mit reinrutschen.
Okay.
Also das heißt, wenn ich jetzt mit dem Aszendenten Stier anfange, dann spreche ich über das erste Haus. Es kann aber bei manchen Stier-Aszendenten auch unter Umständen ins zweite Haus rutschen. Und das werden wir dann besprechen, wenn wir über das Folgezeichen reden. Für den Aszendenten Stier bedeutet das einen kompletten Neuanfang. Wenn wir sagen, der Aszendent symbolisiert die Lebensaufgabe, dann hat sich also der Stier-Aszendent in einem Leben eingenistet, was für ihn eine komplette Komfortzonen-Bubble ist. Das liegt nun mal in der Natur dieses Zeichens. Und wenn diese Konstellation sich dort befindet, ist das wie eine Art Neugeburt. Das heißt also, die Menschen, die einen Stier-Aszendenten haben, die brauchen eine komplett neue persönliche Aufgabe, eine neue Herausforderung, ein neues Thema. Und es kann auch sein, dass sie aus einer alten Sache rausfliegen, wovor sie Angst haben. Und genau dieser Angst, der zu begegnen, ist die wichtige Aufgabe, um nämlich zu sehen, wie viel Power und Mut sie haben können, etwas komplett Neues anzufangen. Das heißt also, die Stier-Aszendenten können ein bisschen Angst haben, aber sie brauchen keine Angst vor der Angst zu haben. Denn diese Angst stimuliert nur eine Kraft, derer sie sich in der Tiefe ihres Wesens gar nicht so bewusst sind, weil sie manchmal zu bequem sind.
Ich schmunzel deswegen, weil mein Partner Aszendent Stier ist. Und in dieser Woche Nachricht bekommen hat für eine sehr große neue Herausforderung. Also das ist echt super spannend. Wird er sich freuen, wenn er das jetzt gehört hat. Schön.
Also er kriegt einen neuen Aufgabenbereich.
Ja.
Ja, aber das passt total.
Total,
dazu.
Irre. Ja, schön.
Aber man kann dann dazu sagen, um das direkt mal in das Praktikable zu bringen, der Uranus bringt immer etwas, was man vorher noch nicht kannte. Und das kann bedeuten, dass in dieser Aufgabe etwas drin ist, von dem er gar nicht weiß, ob er glaubt, das handeln zu können.
Ich glaube, so fühlt er sich auch, ehrlich gesagt.
Ja, und das ist ein Zeichen dafür, dass die Aufgabe richtig ist.
Ach, wie schön. Ach, da freut er sich. Danke.
Weil die wird Ihnen ja auch mit den besten Grüßen von mir, weil durch diese Aufgabe wird er seinen persönlichen Quantensprung in das Luftzeitalter packen. Und es geht nur um den Mut des Anfangens, ohne genau zu wissen, wo der zweite und der dritte Schritt drin bestehen. Das kann man prinzipiell auf alle 12 Häuser, also alle 12 Lebensbereiche übertragen. Aber hier in diesem Sinne ist es der totale Mut. Also es ist die radikalste von allen Konstellationen.
Okay.
Jetzt wandere ich weiter zum Aszendenten Zwillinge. Da fällt die Konstellation in das 12. Haus. Das 12. Haus steht für die verborgenen Wirklichkeiten, die in mir sind oder meine Beziehung zu dem, was in der Welt verborgen die Dinge zusammenhält, was das Wesen im Innersten zusammenhält. Und da kann der Aszendent Zwilling eine etwas mentale, verstandesorientierte Herangehensweise haben hinsichtlich seines Verständnisses vom Mystischen. Und hier geht es darum, dass diese verstandesorientierte Beziehung zum Mystischen auch eine Art Kontrolle ist und ein Hindernis, sich total einzulassen. Also kann man sagen, für den Aszendenten-Zwilling geht es total um das Sich-Einlassen, um das Loslassen von sämtlichen Denkschablonen, Vorstellungsmustern, intellektuellen Systemen oder Strukturen. Und das kann irrsinnig inspirierend und spannend werden. Auch vielleicht Momente der Beängstigung mit sich bringen, aber die gehören dann dazu. Also auch hier wieder, keine Angst vor der Angst.
Super. Glaubenssätze gehören vermutlich auch dazu.
Die gehören aber auch sowas von dazu.
Mhm.
Für den Aszendenten Krebs fällt das, also das ist prozentual, ich sag jetzt mal 80% der Aszendenten gilt das, so wie ich das sage, weil die Aszendenten ja, wie ich sagte, auch was mit, die haben eine gewisse Variabilität und deswegen kann das ins Nachbarhaus fallen. Für die Krebs-Aszendenten, bei denen es ja darum geht, ein Gefühl der Zugehörigkeit in die Welt zu bringen und eine Eingemeindung zu starten, um die Netzwerke, um die Menschen, mit denen man sich in der Gesellschaft assoziiert. Und wenn man den Stier in den Netzwerken hat, dann kann man da sehr exklusiv sein. Das heißt, man hat exklusive Zirkel, auf die man sich bezieht oder Kreise von Menschen oder auch eine bestimmte Vorstellung von den Menschen, die dazugehören und vor allen Dingen von denen, die nicht dazugehören. Das ist ja ein Revierzeichen der Stier. Also bedeutet es für die Krebs-Aszendenten, sich gesellschaftlich den unterschiedlichen Bewegungen und Strömungen und Gedankenwelten und Netzwerken zu öffnen, um dadurch mehr Inspiration auch für das eigene Schaffen und mehr Toleranz in das eigene Leben zu bringen. Dann kommen wir zum Aszendent Löwe. Der Aszendent Löwe hat ja zum Thema, sich selbst zum Mittelpunkt des Geschehens zu machen, eine gewisse Rudelführungsverantwortung in seinem Leben zu übernehmen. Und erstaunlicherweise, das würde man oft nicht denken, weil Löwen ja mitunter mit einer gewissen Lautstärke aufzutreten geneigt sind, vergisst man dabei, wie viel Sicherheitsbestreben hinsichtlich des Status Quos Löwe-Aszendenten haben können. Und das kann bedeuten, dass man sich in bestimmten Kontexten beruflicher Art und Weise bewegt und aufhält, die den Status quo sichern. Und hier wird es darum gehen, sich aus denen zu befreien, zu riskieren, vielleicht sogar aus einem bestimmten Umfeld verstoßen zu werden, um in das eigene berufliche Wirken mehr Individualität reinzubringen. Also auch wirklich mit dem fetten Besen loszugehen und alles wegzuhauen, was dem eigenen Bedürfnis im beruflichen Sinne nach kreativem Ausdruck, nach kreativer Entfaltung im Weg steht.
Also alle Zeichen stehen auf Wandel im Grunde genommen, egal welchen Aszendenten man hat.
Genau, aber es bezieht sich eben, und ich dachte mir, weil ja jeder, der Aszendent das eben vorgibt, um welchen Lebensbereich es geht. Also wo habe ich, nicht durch mein Sonnenzeichen, sondern durch meinen Aszendenten, wo besteht diese Aufgabe, die ich dann den August über, womit ich mich beschäftigen kann, damit mir auch nicht auffällt, dass dann 4 oder 5 Wochen lang kein Astropod läuft.
Was immer noch traurig ist, aber gut.
Gut, dann geht es für den Jungfrau-Aszendent. Der Jungfrau-Aszendent möchte, dass die Dinge am richtigen Platz sind, was auch seine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass das Leben und seine Umwelt, sein Umfeld wohl organisiert sind. Dazu gehört beim Jungfrau-Aszendenten aber auch gerne, dass das so Bausparvertragsfetischisten sind, die also so gerne planen die Zukunft, wie der nächste, der übernächste, der überübernächste Schritt ist in die Zukunft herein, weil dadurch haben sie zumindest eine imaginierte, also eine mentale Vorstellung von Sicherheit.
Von Sicherheit,
das ist aber eine Vorstellung.
Ja,
das ist eine mentale Sicherheit. Und hier geht es darum zu sagen, leck mich, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr auf diese lineare Planung. Ich möchte das nicht wissen. Ich möchte das Leben viel mehr im Augenblick, im sogenannten Hier und Jetzt leben, um herauszufinden, wohin das Leben, die Reise des Lebens mich tragen möchte. Jetzt kann man sagen, weil das manchmal auch mit dem Thema der physischen Reise assoziiert wird, dass Menschen, wenn die unter dieser Konstellation eine weite Reise planen, dann wird die definitiv zu einem Abenteuer. Dann wäre das nicht als Wellness- oder Strandurlaub zu betrachten, sondern eher sowas wie Bergsteigen oder Rafting oder Mountainbike-Touren oder irgendwelche Sachen, wo man sich physisch und auch geistig abarbeiten kann. Dann ist das zu empfehlen, wenn man sagt, unter so einer Konstellation möchte ich im August nur chillen und am Meer liegen, dann könnte das Resultat des Urlaubs der Vorstellung nicht entsprechen. Für den Waage-Aszendent, dem es darum geht, Brücken zu bauen in der Welt, und Brücken baut man nur zwischen Welten, die nicht miteinander verbunden sind. Das heißt, die Waage-Aszendenten brauchen immer ein ziemlich, chaotisches Umfeld, also wo dann andere Leute sagen, hey, wieso hast du denn mit dem und der und diesen Leuten zu tun? Sagt der Waage-Aszendent, weil ich ein Brückenkonstrukteur bin und ich baue Brücken nur da, wo Dinge nicht verbunden sind. Und das, was nicht zusammenpasst, verbinde ich.
Passt ja auch zum Vernetzungszeitalter, oder?
super, ist ja auch ein Luftzeichen. Mhm. Sehr gut. Guck, das ist das Schöne, wie man das verstehen kann, ohne es zu wissen.
Ja, ja, und ohne zu glauben, es zu verstehen. Aber das ist ein anderes Thema.
Verstehen und glauben sind ja auch ganz andere Dinge.
Absolut. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Du hast mich nicht unterbrochen, das geht ja um Inspiration. Und bei denen fällt es in das achte Haus. Und im achten Haus geht es um die Bindungsmodalitäten. Wie binde ich mich? Und wenn der Stier im achten Haus ist, dann versucht man, sich festzubinden. Dann versucht man manchmal sogar eine vertragliche oder eine materielle oder eine finanzielle Grundlage in der Bindung zu kreieren. Und diese Grundlage kann vielschichtig sein. Die kann eine gemeinsame Investition sein. Die kann sein, dass man sich um die Finanzen des anderen kümmert. Die kann sein, dass man versucht, ein gemeinsames Beet, auch vielleicht einen Garten zu bauen oder irgendwas, was eben diesem Grundbedürfnis nach archaischer Sicherheit entspricht. Und die Konstellation darin bedeutet, dass diese materiellen Rahmenbedingungen für die Zukunft von Waage-Aszendenten jetzt nicht mehr gelten und nicht mehr relevant sind. Mhm. Dass sie also mit vertragloseren Bindungen besser in die Zukunft kommen als auf die konventionelle Art. Das wäre so klassisch so Ehen, wo es um Geld geht und wo man alles zusammenlegt und so weiter. Und auch um eine Sicherheit im Endeffekt, eine Bindungssicherheit zu haben. Es geht also um die Transformation der Bindungssicherheit. Mhm. Für die Skorpion-Aszendenten fällt die Konstellation in das siebte Haus. Und das siebte Haus ist unser Beuteschema. Und das Beuteschema ist unfassbar wichtig. Ich bin so ein bisschen auf dieses Thema durch das Buch vom Gerald Hüther gekommen. Das heißt, das Reich oder ins Reich der inneren Bilder. Da geht es um die Vorstellung. Die gibt es ja auch bei Tieren. Mhm. Weil auch Tiere haben Beuteschemata. Die sind vielleicht scheinbar nicht so komplex wie unsere. Und unsere Beuteschemata beziehen sich auf alles, was wir so veranstalten wollen im Leben. Also die beziehen sich natürlich in erster Linie auf Partnerschaften, aber auch auf Partnerschaften nicht nur intimer Art, sondern auch geschäftlicher Art. Sie beziehen sich auf die Vorstellung, wie ich leben möchte. Sie beziehen sich auf die Vorstellung, was im Leben relevant ist, was wert sein kann.
Was ich besitzen möchte vermutlich auch, oder?
Was ich durch den anderen an Sicherheit in mir besitzen möchte, mhm, oder auch meine besitzen zu müssen, weil die Werbung mir das suggeriert. Mhm. Also die Werbung ist ein reines Siebthaus-Veranstaltung, mhm, wo es darum geht, Vorstellungen zu suggerieren. Und wenn der kosmische Quirl, so nenne ich den Uranus, wenn der durch das Vorstellungshaus geht, dann ist das eine der radikalsten Konstellationen, die man in seinem ganzen Leben haben kann.
Oh, wow.
Weil wenn sich die Vorstellung ändert, dann ändert sich die Beziehung zu allem, was man hat. Dann verändert sich das Gefühl, was man zu den Dingen hat. Dann ist man auch plötzlich offen für Begegnungen und Themen, die man vorher entweder nicht auf dem Plan hatte oder gar nicht für sicherungswürdig hielt. Und das kann ein ziemlich extremer Neuanfang sein, eine solche Geschichte, die man aber, also sagen wir mal so, die Schwiegermuttertauglichkeit wird extrem auf die Probe gestellt in einer solchen Zeit.
Ich liebe deine Vergleiche, man weiß sofort, was du meinst.
Aber das steht dann auch an, weil die Schwiegermuttertauglichkeit die Entfaltung in dem gemeinsamen Wir total beengen würde, ab diesem Zeitpunkt.
Es gibt eine in Deutschland noch nicht so wirklich populäre Überlebensstrategie, also Fight Flight kennt ja jeder. Dann kennen vielleicht einige noch Freeze, also diesen Zustand des Erstarrens, der bis in den Shutdown gehen kann. Und es gibt eine vierte Überlebensstrategie, die heißt die Fawn Response. Und das ist das Prinzip der Unterwerfung. Also sprich, sich immer gefällig zu machen, sich anzupassen, immer nett zu sein, die eigenen Bedürfnisse auf Null runterzufahren und schwiegermuttertauglich zu sein, um Sicherheit zu kreieren und das eigene Leben zu retten.
Das ist ja eine Form von Unterwerfung und Anpassung.
Genau.
Oder? Was du da erzählst.
Eine Überlebensstrategie, die Schwiegermuttertauglichkeit. Den Begriff hatte ich in dem Zusammenhang noch nicht gehört, aber ich finde, es passt ganz schön.
Naja, meiner Meinung nach sind die beiden effizientesten Überlebensstrategien im Tierreich, in der Natur, sowohl als auch im Gesellschaftlichen. Auf der einen Seite die Anpassung, mhm, und auf der anderen Seite die Tarnung. Da kann man sich mal richtig lange mit beschäftigen. Wenn du in die Natur schaust,
ja,
wirst du erkennen, dass die Natur eine einzige gigantische Komposition aus ineinander verflochtenen Tarnmustern ist.
Das ist ja genial.
Du siehst, ist wahnsinnig, gell? Das ist der Neptun, mein.
Ja, die Tarnung würde ich dann im menschlichen Denken fast dem Flight, also der Flucht. Es ist ja auch eine Art von Flucht, sich hinter einer Fassade zu verbergen. Aber die Natur macht das natürlich, indem sie es einfach aus dem Ärmel schüttelt. Wenn man.
Naja, die hat es. Ich weiß nicht, ob die Natur das aus dem Ärmel schüttelt. Das ist sicherlich über Jahrtausende entstanden.
Vermutlich
aber
ist
wenn
das
man,
so.
Wenn du rausguckst in die Natur, dann siehst du, was du. Du siehst nicht, was du nicht siehst. Es ist viel mehr da als das, was du siehst. Mhm. Weil alles so ineinander verwoben von der Tarnung, durch die Muster der Felle der Tiere, durch die Farben.
Ja, mal ein Chamäleon allein zu beobachten, das ist ja unglaublich, was die Natur da möglich macht.
Genau, und auf der gesellschaftlichen Ebene kann die Tarnung auch eine Simulation einer Schwiegermuttertauglichkeit. Also es kann sein, ich drechsel mich runter in meiner Vitalität. Also die primäre Anpassung ist die Runterdrechselung der eigenen Lebendigkeit, um gefügig zu sein im Gefüge dieser neuen Konstellation. Ich kann aber die Gefügigkeit auch simulieren. Es ist ein Unterschied, ob ich mich runterdrücke oder ob ich die Gefügigkeit simuliere.
Dann ist es Manipulation.
Das ist noch keine Manipulation. Ich brauche dann eine Parallelwelt, in der ich meine Vitalität auslebe. Aber die Simulation ist eben auf der kulturellen oder der gesellschaftlichen Ebene eine unglaublich auch komplexe Thematik, also das Vortäuschen von.
Wer jetzt 30 Sekunden zurückspulen will, der hat mein vollstes Mitgefühl. Wir sind die wahren Philosophen jetzt, haben wir es aber auch nochmal raus vor der Sommerpause.
Na gut, die Leute brauchen ja ein bisschen Stoff.
So ist es.
Für den heißen Monat.
Ah, ist schön. Macht Spaß heute. Also macht immer Spaß, aber die Folge finde ich schon besonders schön.
Ja, und jetzt kommen wir zum Aszendenten Schütze, der das Leben als eine Reise begreift. Da geht es um die permanente Entwicklung. Der Weg ist das Ziel und das Ziel ist nur eine Simulation, um sich auf den Weg zu machen. Und Schütze-Aszendenten empfehle ich immer, den Begriff WEG, also Weg, zu reflektieren. Bin ich auf dem Weg oder laufe ich vor etwas weg? Und die Simulation des Schützen besteht darin, so zu tun, als ob er auf dem Weg sei, in Wirklichkeit aber wegzulaufen.
Mhm.
Ich bin mal weg, sagen die Rheinländer.
Mhm.
Für den Aszendenten Schütze fällt das in das sechste Haus. Und das sechste Haus ist die Art und Weise, wie wir uns einfügen und anpassen, worüber wir gerade philosophiert haben. Und für den Schützen bedeutet das, dass seine Art und Weise, sich in Lebenssituationen, Gruppen, Familien, also jegliche Art von menschlichem Miteinander, wie er sich dort einfügt, das komplett zu überdenken und zu erneuern, was natürlich auch eine tiefe Selbstreflexion hinsichtlich des: Bin ich nur kurz da, um dann direkt wieder weiterzugehen? Oder bin ich da, um durch das Dasein einen neuen Weg für das Gemeinsame zu finden? Das ist ein großer Unterschied.
Mhm.
Es gibt ja Leute, die kommen und sagen, ich muss gleich wieder weg.
Mhm.
Und dann fügen die sich nicht ein. Das ist also eine große Aufgabe für den Schütze-Aszendenten. Vielleicht nochmal an der Stelle. Es geht um den Aszendenten, nicht um das Sonnenzeichen.
Wichtiger Hinweis. Ich wusste das zum Beispiel nicht, dass das Sonnenzeichen oder Tierkreiszeichen, sagt man ja, glaube ich, auch alltagsmäßig, dass es eher auf das Verhalten zurückschließt und der Aszendent eher auf die Lebensaufgabe. Das finde ich ganz spannend. Also ich wusste es nicht, aber ich bin ja der Astro-Rookie hier.
Ohne Rookie keine Feier und keine Freude. Es gibt Astrologen, die die Sonne über den Aszendenten stellen. Das muss man auch in den Raum stellen. Die sagen, die Sonne ist die zentrale Lebensaufgabe. Das sind oft auch Astrologen, die gerne selber eine Löwesonne haben, damit sie eine Bestätigung dafür haben.
Ach so, verstehe.
Aber das ist eine andere Betrachtungsweise. Der Aszendent ist der individuellste Punkt im Horoskop, weil er durch den Tag, Monat, Jahr plus Ort plus Geburtszeit bestimmt wird.
Irgendwie nachvollziehbar.
Und dann sagt er, dieser Augenblick ist der Grund, warum du angetreten. Nicht das Gesetz, wonach du angetreten, wie beim Goethe, sondern der Augenblick und das Warum. Damit kommen wir zum Aszendenten Steinbock. Beim Aszendenten Steinbock geht es darum, etwas Amtliches hervorzubringen. Der ist auf die Welt gekommen, um ein kleiner Christophorus zu werden oder eine kleine Christophorine. Das Thema ist, viel Verantwortung tragen zu können für andere, für Strukturen und auch etwas aufzubauen oder im Leben zu kreieren, was sich mit den gesellschaftlichen Maßstäben in irgendeiner Weise bemessen lässt. Auch wenn es gegen die Maßstäbe ist, ist es in Relation zu den Maßstäben. Und wenn man so eine Aufgabe hat, dann bedeutet das ja auch, dass man automatisch immer in so einer bestimmten Rolle ist, weil man hat ja was Großes vor. Also man könnte sagen, man ist dadurch, weil man dann im fünften Haus das Zeichen Stier hat, von seinem Rollenverständnis in einer Gruppe eher jemand, der immer in der gleichen Rolle zu bleiben geneigt ist. Mhm. Das ist ja das Zeichen Stier, stur, wiederkäuen und immer das Gleiche.
Die Komfortzone ist ja auch ein verlockender Ort.
Genau, und bei dem Steinbock-Aszendenten ist die Komfortzone das eigene Rollenverhalten. Und hier fordert der kosmische Quirl mit dem Mars auf, diese Vorstellung von sich in einer bestimmten Rolle, wenn es, nehmen wir mal an, das ist eine patriarchale, zigarrenrauchende Zweireiher mit Silberknöpfen tragende, im Porsche sitzende Vorstellung einer opulenten Erdreich-Männlichkeit, einfach zu sagen, was ist eigentlich los, wenn ich mir ein Ringel-T-Shirt anziehe und ein Kaugummi und dann auf dem Fahrrad einmal um den Block fahre? Mhm. Wie könnte sich die Selbstwahrnehmung und die Selbstdarstellung dadurch komplett verändern und mich nicht davon abhalten, etwas Großartiges auf die Beine zu stellen oder vielleicht sogar im Gegenteil, so viel von diesem äußeren Inszenierten abzugeben, damit ich mehr hinsichtlich meiner Aufgabe auf den Punkt kommen kann.
Und die Schwiegermutter hätte ihn bestimmt auch trotzdem noch lieb.
Wenn der Uranus durchgegangen ist, dann würde er sagen, und wenn nicht, wünsche ich meiner Schwiegermutter alles Beste.
Die hat vielleicht den Schützen im Aszendenten und geht dann lieber weg als auf den Weg.
Genau, aber dann ist sie sowieso eine relativ konventionelle Schwiegermutter, weil sie könnte ja dann die radikale Durchführung ihrer Vorstellung hinsichtlich der Vermählung der Kinder dann gar nicht durchziehen, weil ihr das selber zu eng werden würde. Das nur als kleiner Exkurs. Mhm. Ich hoffe, das war nicht zu philosophisch.
Jetzt kommt der Wassermann-Aszendent.
Da fällt es in das vierte Haus. Der kosmische Quirl und die Aufforderung zu erneuern fällt in das vierte Haus, da geht es um die Verwurzelung. Wie bin ich in meinem Leben verwurzelt? Wo verwurzle ich dich? Nicht dich. Wo verwurzle ich mich? Wodurch? Was ist meine Geschichte? Wie ist meine Beziehung zu meiner Geschichte hinsichtlich meiner Herkunft? Wie ist das Gefühl, dass diese Geschichte mich prägt? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Geschichte ist, mit der ich mich nicht so assoziieren kann und möchte, dass sie das Fundament meiner Verwurzelung sein kann. Und Wassermann ist auch das Zeichen der Wahlverwandtschaft. Also geht es um die große Frage, nicht nur wie und wo möchte ich mich verwurzeln hinsichtlich des Wohnortes, sondern auch mit welchen Lebewesen möchte ich mich umgeben. Mhm. Mit welchen Menschen, mit welchen Pilzen und mit welchen Tieren. Diese Konstellation ist ganz praktisch für den August, da auch dafür geeignet, dass man seinen Ort, an dem man lebt, verändert. Man könnte ihn kreativ gestalten und umbauen, wenn man das Bedürfnis hat, und gemäß des Entwicklungsfiebers mit mehr Lebendigkeit versehen. Das muss nicht sein, könnte aber eine konstruktive Umsetzung dieser Konstellation sein.
Könnte man es im August auch schon anfangen zu organisieren und zu planen oder muss man theoretisch sofort umziehen? Ich frage für einen Freund.
Es ist gut. Da die Energie an dem der Mars da unten drin ist, richtet sich die Energie auch auf das Thema. Daher ist es keine, also wenn der Mars am Start ist, geht es nicht ums Planen, sondern da geht es um die Handlung. Mhm. Da könnte man sagen, nach Wallenstein, kühn war das Wort, weil es die Tat nicht war. Und danach ist die Energie nämlich nicht mehr da.
Mhm. Jetzt setzt also du mich ein bisschen unter Druck, aber okay, ich lasse das mal so stehen.
Kannst du ja so stehen lassen. Wir sind dabei. Für den Fischer-Aszendenten fällt die Konstellation in das dritte Haus. Und bei dem Fischer-Aszendenten geht es um die Wahrnehmung der größtmöglichen Verbundenheit des Lebens. Wo sind die Dinge miteinander in Verbindung? Was gehört alles zusammen? Weit jenseits der Grenzen des mentalen Denkens und der daraus entstandenen Kausalität. ist ja ein Wasserzeichen, also ein empfundenes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das dritte Haus ist das Haus der Talente und Fertigkeiten. Was kann man? Worin ist man gut? Und wo fühlt man sich durch eine gewisse Routine im Alltag zu eingeschränkt in seinen Tätigkeiten? Und wo hat man das Gefühl, dass man noch mehr rausfinden möchte, was man noch alles kann? Wo möchte man vielleicht was Neues ausprobieren? Ich nenne das dritte Haus auch gerne die Werkzeugkiste des Horoskops. Also vielleicht gibt es in der Werkzeugkiste Werkzeuge, mit denen wir noch nie was gemacht haben. Das ist eine sehr gute Konstellation, um zu erkunden, woran man Freude hätte hinsichtlich der konkreten Tätigkeiten. Das kann sich natürlich auch auf geistige Fähigkeiten beziehen, auf das Denkvermögen, auf das Empfindungsvermögen, aber gerne auch auf die manuellen Fähigkeiten. Oder wenn man Fußballer ist, die Fußsohlen.
Fußsohlen,
ja. Ja, weil der Fuß ist ja auch wie eine Art Hand.
Ja, Peduellen vielleicht. Ich frage nochmal für einen Freund. Du hattest doch eingangs gesagt, dass es auch manchmal sein kann, dass es ins nächste Haus übergeht. Wenn ich mich jetzt, also theoretisch wäre ich Aszendent Wassermann und würde mich aber jetzt im Aszendenten Fische viel mehr wiederfinden. Wäre das theoretisch möglich oder ist das hier kein Wunschkonzert?
Das ist ein dezidiertes Wunschkonzert, weil ich ja 80% gesagt habe, vielleicht müsste ich eher 75% sagen. Und das kann schon sein, wenn jemand sich ganz klar in einer solchen Situation befindet, wie du das jetzt gerade sagst, dass es dann bei der Person doch noch in das dritte Haus fällt, weil die Stringenz der Beziehung zu dem Inhalt ist relevanter als so eine theoretische Überlegung, ist es jetzt in diesem oder jenem.
Schön.
Ich mache das sehr oft, um das vielleicht noch zu erklären. Ich habe ja oftmals auch Leute, für die ich Horoskope mache, wo die Uhrzeit nicht so ganz klar ist und wo es zwischen zwei Aszendenten nicht so ganz klar ist. Und dann stelle ich immer Fragen bei dem Aszendenten A, wird es um dieses und jenes Thema gehen, beim Aszendenten B um dieses und jenes. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich finde mich in beidem wieder. Und es gibt Leute, die sagen, nee, A, ganz klar. Und diese klare Identifikation ist ein Indiz für die Richtigkeit einer Konstellation, weil das relevanter ist, das ist gelebtes Leben und Erfahrung, als eine irgendwo niedergeschriebene Uhrzeit.
Super. Sehr interessant und für mich auch ein bisschen entlastend und vielleicht ja auch für den einen oder anderen Menschen, der uns gerade zuhört.
Wir haben noch den Widder-Aszendenten, bei dem fällt es in das zweite Haus. Und das zweite Haus ist das Haus der Beziehung zum eigenen Körper. Und über der Beziehung zum eigenen Körper, über die Beziehung zum eigenen Körper hinaus, auch die Beziehung zum Essen. Also ich nenne es immer der Metabolismus, wie die Energieumsetzung im Körper ist. Und die Verlängerung davon ist auch das, was man um sich schart, um sein Revier abzusichern. Also es ist auch das Materielle, es ist natürlich auch das Geld, was da als Abstraktion reingehört. Und auch jegliche Art von Revier, in dem man sich sicher fühlt. Und man kann sagen, das ist wie eine ganz extreme Neudefinition des Grundwertes dessen, wofür es wert im Leben ist, zu kämpfen. Weil der Widder-Aszendent muss immer kämpfen. Der muss irgendwo immer bei neu anfangen. Und für ihn besteht der Neuanfang darin, sein Wertesystem auf einmal auf den Kopf und dann nach links und dann nach rechts und dann einmal durch die Mitte zu drehen und dann zu gucken, was entsteht dabei Neues. Und das Neue wird definitiv wert sein, sich dafür mit aller Energie einzusetzen.
So toll, lieber Alexander. Vielen Dank. Das war echt spannend. Und ich finde, ein schönes Geschenk zur Sommerpause von dir.
Ja, und da kann jeder für sich gucken. Und wenn man das genau wissen will, kann man auch noch rausfinden. Diese Gradzahl, über die ich spreche, die ist so zwischen 18, 19, 20 Grad Stier. Das heißt, wenn man zum Beispiel bei astro.com rausfinden möchte, in welches Haus das genau fällt, kann man da seine Daten eingeben und gucken, wo diese 19, 20 Grad Stier, ob die dann in das eine oder das andere Haus fallen.
Okay.
Um das zu verifizieren. Es sei denn, man sagt, ich merke das sowieso, das Thema ist da. Ich würde sagen, die Leute werden schon merken, weil die Konstellation so stark ist, das ist nicht so was Ruhiges. Das ist so ein Kracher, das ist ein Brand. Und dass man schon merken wird, dass man es in einem bestimmten Lebensbereich hat.
Ich freue mich drauf. Und ich freue mich, dass du uns eine kleine Reise durch die Aszendenten beschert hast. Und ich habe noch gute Nachrichten zum Schluss, ihr Lieben. Denn so ganz müsst ihr auf den Astropod bis September nicht verzichten. Alexander und ich werden nämlich passend zum Vollmond am 12. August wieder mal eine gemeinsame Folge auf unseren beiden Plattformen veröffentlichen. Also sowohl hier im Astropod als auch in meinem Podcast Get Happy. Und das ist ein Wunschthema von mir und ich freue mich ganz besonders, dass du Lust hast, ein bisschen mit mir zu philosophieren und zwar über La Luna, über den Mond. Was der Mond ja mit uns Menschen so anstellt und in welcher Verbindung wir zu ihm stehen aus astrologischer Sicht. Und wie gesagt, diese Folge erscheint am 12.8. und da freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch drauf und die Mondin, die ist ja ganz wunderbar. Jetzt vielleicht auch, weil ich ja nicht so furchtbar viel über mich erzähle, dass ich habe einen Krebs-Aszendent. Und der wird vom Mond regiert. Also ist das auch ein Thema, an dem ich persönlich große Freude habe.
Klasse. Ihr Lieben, wir wünschen euch bis dahin einen wunderbaren Sommer. Gebt gut Acht auf euch und wir bleiben natürlich auch verbunden. Auf Instagram gibt es uns ja noch.
Uns gibt es noch auf Instagram. Ich danke dir, Kathi. Tausend Dank für deine großartige Inspiration und Unterstützung.
Gerne.
Ich möchte der zauberhaften Laura danken, ja, die immer alles fürs Ohr maßgeschneidert weiterverarbeitet und mit schönen Klängen versieht. Ich möchte dem wunderbaren Christian danken, der auch ein toller Sparringspartner in der Entwicklung unseres Projektes ist. Und natürlich John, dem Vater des Astropod. Und euch allen einen schönen, inspirierenden, einen mutigen Sommer.
Alles Liebe. Tschüss.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.